Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Griechenland verschärft seinen Sparkurs im Kampf gegen die drohende Pleite. Die Regierung kündigte an, tausende Staatsbedienstete zu entlassen und die Renten weiter zu kürzen. Sie will damit erreichen, dass die dringend benötigte neue Hilfstranche aus dem internationalen Rettungspaket ausgezahlt wird. Die sogenannte Troika, Experten der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds, wollen nächste Woche wieder nach Athen reisen. Von ihrem Votum hängt ab, ob weiteres Geld fließt.
Gerade noch Werbung, doch seit Punkt 19 Uhr senden zwei der drei staatlichen Fernsehprogramme nur noch Hinweistafeln. Die Mitarbeiter streiken. Auch auf den Straßen Athens zeigten die Menschen heute wieder ihren Unmut über die Sparvorhaben der Regierung. Die Angestellten im öffentlichen Sektor wollen nicht hinnehmen, dass 30.000 Kollegen wohl bald ohne Job dastehen werden. Die werfen hier Leute raus, ohne zu prüfen, ob sie gut arbeiten, einfach für die Statistik, um Geld zu sparen. Was sollen wir tun? Wir machen unsere Arbeit doch gut. Die Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds macht weiter Druck und fordert zusätzliche Sparanstrengungen. Im Parlament hat heute Morgen Finanzminister Evangelos Venizelos die Arbeit der Troika ausdrücklich gelobt. Ohne die Unterstützung aus Europa und dem Internationalen Währungsfonds wäre der griechische Zug entgleist. Irgendwann werde man auch wieder selbstbestimmt regieren können. Die Märkte mit ihren Spekulationen gegen Griechenland würden das Land erpressen. In Wirtschaftskreisen wird immer mehr die Warnung vor dem Kaputtsparen des Landes laut. Das Bruttosozialprodukt ist schon deutlich gefallen, damit natürlich auch die Steuereinnahmen. Der durchschnittliche Grieche hat im letzten Jahr bereits 1,5 bis 2 Monatseinkommen verloren. Die Griechen sind sauer, wollen weitere, noch drastischere Einschnitte nicht mehr hinnehmen. Doch seit ein paar Minuten steht fest, dass die Renten weiter kräftig gekürzt, auch die niedrigen Einkommen besteuert werden und die zeitlich begrenzte Grundsteuererhöhung verlängert wird.
Das Werben der Palästinenser für einen eigenen, unabhängigen Staat bestimmt die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Gleich zu Beginn des Treffens hat US-Präsident Obama an die Palästinenser appelliert, sie sollten darauf verzichten, einen Antrag auf Anerkennung zu stellen. Frieden werde es nur durch direkte Verhandlungen mit Israel geben. Hinter den Kulissen arbeiten Diplomaten mit Hochdruck daran, die Palästinenser von ihren Plänen abzubringen und eine Konfrontation bei einer Abstimmung zu vermeiden.
Mit Spannung wurde die Rede des US-amerikanischen Präsidenten Obama vor der UN-Generalversammlung erwartet. Wichtigster Punkt, seine Position zum Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Wir werden nur Erfolg haben, wenn wir beide Parteien dazu bringen, aufeinander zuzugehen. Nur diesen Weg unterstützt Amerika. Politisch heißt das, dass er derzeit eine Vollmitgliedschaft der Palästinenser durch ein Veto im Weltsicherheitsrat blockieren würde. Kurz nach Obama sprach der französische Präsident Sarkozy. Er schlug vor, den Palästinensern keine Vollmitgliedschaft zu geben, dafür aber den Rang eines Nicht-Mitgliedsstaates mit Beobachterstatus. Das wäre zumindest eine höhere Stellung, als sie jetzt bei den Vereinten Nationen innehaben. Der deutsche Außenminister schloss sich der Position des amerikanischen Präsidenten an.
Ich glaube, dass die Rede des amerikanischen Präsidenten vor allen Dingen deshalb auch eine Wirkung entfalten wird, weil sie ganz klar auf eine Verhandlungslösung setzt und gleichzeitig aber auch keinen Zweifel daran lässt, dass wir gemeinsam eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben.
Damit ist jetzt schon klar, dass die Palästinenser keine Vollmitgliedschaft bei den Vereinten Nationen über den Weltsicherheitsrat bekommen werden, auch wenn sie den Antrag dazu am Freitag einreichen. Es ist im Übrigen wahrscheinlich, dass sich der Weltsicherheitsrat erst einmal Zeit lässt, bevor er sich mit dem Antrag befasst. Soll heißen, es wird, wenn überhaupt, erst sehr viel später zu einer Abstimmung über den Antrag kommen.
Palästinenser Präsident Abbas hat aus seiner Heimat heute volle Unterstützung für die Initiative bei den Vereinten Nationen bekommen. Zehntausende Menschen sind im Westjordanland auf die Straße gegangen, um für einen Palästinenserstaat zu demonstrieren.
Diese Bilder blieben heute die absolute Ausnahme. Palästinensische Jugendliche schmeißen am Checkpoint Kalandia Steine. Die israelische Armee reagiert entsprechend. Freude bestimmte heute das ganze Westjordanland. Wie hier in Ramallah ging die Bevölkerung in allen palästinensischen Städten auf die Straße, um friedlich zu demonstrieren, um friedlich ihren Präsidenten in New York zu unterstützen, der die UN um die Anerkennung eines palästinensischen Staates bitten will. Wir alle hoffen, bald einen Staat zu haben. Das ist der erste Schritt dahin mit Gottes Hilfe. Selbst wenn wir jetzt keinen Staat bekommen werden, so haben wir unsere Kraft gezeigt und dennoch gewonnen. Ein einziges großes Volksfest also. Der 194. Staat in der UN, das soll Palästina werden. Wie so oft aber bei solchen Demos musste fast schon obligatorisch eine US-Flagge verbrannt werden.
Dieser Stuhl hier auf dem Manara-Platz in Ramallah symbolisiert die Hoffnung der Palästinenser auf einen eigenen Staat und damit eben auf einen Sitz in der UN. Die Palästinenser glauben, dass sie ihrem Ziel jetzt näher sind als jemals in ihrer Geschichte. Doch sollten sie ihren Staat jetzt nicht bekommen, wäre die Enttäuschung sehr groß. Und dann, so fürchten viele Beobachter, könnte diese Enttäuschung in Gewalt umschlagen.
Die NATO stellt sich darauf ein, dass der Militäreinsatz in Libyen bis zum Jahresende dauern könnte. Der NATO-Rat, in dem alle Mitgliedstaaten vertreten sind, hat das Mandat um 3 Monate verlängert. Danach sind alle Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten erlaubt. Heute bombardierte das Bündnis Sirte. Dort und in Bani Walid leisten Anhänger des früheren Machthabers Gaddafi noch immer erbitterten Widerstand gegen die Kämpfer des Übergangsrates. Die Bundesregierung hat das umstrittene Steuerabkommen mit der Schweiz beschlossen, gegen den Widerstand der Opposition. Finanzminister Schäuble und seine Kollegin Wiedmer Schlumpf unterzeichneten heute den Vertrag. Danach sollen Bankguthaben von Deutschen in der Schweiz pauschal besteuert werden, auch nachträglich. Allerdings bleiben die Zahlungen anonym. Kritiker befürchten, dass Steuerhinterzieher ungeschoren davonkommen. Deshalb wollen SPD und Grüne das Vorhaben im Bundesrat wieder kippen.
Die Demonstranten vor dem Finanzministerium als Steuersünder in Champagnerlaune. Sie werten das neue Steuerabkommen mit der Schweiz als Schlag ins Gesicht jedes ehrlichen Steuerzahlers. Das Abkommen beendet einen jahrelangen Streit. Deutsche Steuerflüchtlinge, die ihr Geld schon vor Jahren am Fiskus vorbei in eine Schweizer Bank geschafft haben, zahlen rückwirkend zwischen 19% und 34%. Ab 2013 werden auf die Erträge dann 26,4% fällig.
Es ist ein gutes und faires Verhandlungsergebnis. Wir haben einen angemessenen Ausgleich zwischen den Erfordernissen, auch den rechtlichen Möglichkeiten beider Staaten in diesen Verhandlungen erzielt.
Die Schweiz hat sich in einem wichtigen Punkt durchgesetzt. Die Steuern werden anonym abgeführt, um das Schweizer Bankgeheimnis zu wahren.
Auf diese Art und Weise werden eine Vielzahl von Steuerpflichtigen zwar anonym, aber immerhin ihre Steuerpflichten erfüllen müssen. Und ich denke, das ist da auch sehr wichtig und das dient auch der Steuergerechtigkeit.
Die SPD übt scharfe Kritik am neuen Abkommen.
Herr Schäuble hat von Anfang an zu lasch verhandelt. Er war abonniert auf einen Ablasshandel.
Zudem kritisiert die Opposition, dass sich deutsche Finanzämter künftig nicht mehr aktiv um illegal kopierte Schweizer Bankdaten bemühen sollen. Die SPD will das Steuerabkommen im Bundesrat aufhalten und fordert den Finanzminister auf, sich ein Beispiel an den USA zu nehmen. Die Vereinigten Staaten verlangen von Schweizer Banken die Herausgabe von Kundendaten und drohen im Fall einer Weigerung mit Prozessen wegen Beihilfe zum Steuerbetrug. Verglichen damit sei das deutsche Steuerabkommen mit der Schweiz zu schwach.
Bund und Länder haben sich offenbar auf Steuervereinfachungen verständigt. Wie soeben gemeldet wird, soll sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat auf einen Kompromiss geeinigt haben. Damit könne auch der Arbeitnehmer Pauschbetrag wie geplant in diesem Jahr leicht erhöht werden, berichtet dpa unter Berufung auf Teilnehmer. Der Umbau der Bundeswehr nimmt Gestalt an. Das Verteidigungsministerium gab heute bekannt, wo wie viel gekürzt werden soll. Danach wird die Zahl der Soldaten bei Heer, Luftwaffe und dem für Logistik und Versorgung zuständigen Truppenteil um jeweils etwa 1/3 verringert. Bei der Marine sind es 14%. Insgesamt soll die Truppenstärke auf etwa 185.000 Soldaten sinken. Die Entscheidung über Standortschließungen wird Ende Oktober erwartet.
In mehreren Bundesländern gab es am Morgen Razzien bei führenden Mitgliedern der Neonazi-Organisation HNG. Anschließend verbot Bundesinnenminister Friedrich den Verein. Die Gruppe mit etwa 600 Mitgliedern hatte sich um rechtsextreme Inhaftierte gekümmert und dabei versucht, sie auch im Gefängnis in der rechtsextremen Szene zu halten.
In Japan hat Taifun Roki schwere Schäden angerichtet. Der Sturm warf Bäume um, kappte Stromleitungen und brachte den Verkehr in einigen Landesteilen zum Erliegen. Mindestens 6 Menschen kamen ums Leben. Der Taifun war zunächst südlich von Tokio auf das Festland getroffen und erreichte die Atomruine von Fukushima. Von dort wurden bislang keine neuen Schäden gemeldet. Der Betreiber hatte befürchtet, Wind und Regen könnten radioaktive Partikel weiter verteilen.
Mit aller Kraft gegen den Wirbelsturm, so stemmt sich Tokio gegen Taifun Roki, einem der stärksten Stürme der Saison. Wir sind hier im Stadtteil Shibuya, sagt der Reporter vom japanischen Fernsehen. Der Baum ist mitten auf die Straße gekracht und hat das Taxi zertrümmert. Am frühen Nachmittag geht der Taifun mit voller Wucht an Land. Mit über 160 Kilometern pro Stunde zieht er Richtung Tokio. Viele Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter schon um 3 Uhr nach Hause, die Pendler aber durchnässt und durchgepustet kommen nur bis zum Bahnhof, die Züge fahren nicht. Die Bilder im japanischen Fernsehen, sie erinnern an das große Erdbeben vom 11. März. Auch diesmal sind zehntausende Menschen in der Innenstadt von Tokio gestrandet. Bis zu 3 Stunden warten sie auf den Bus, die Taxischlange führt bis in die Katakomben des U-Bahnhofs. Ich überlege mir noch, was ich machen soll, es wäre gut, wenn ich heute noch nach Hause komme. Die Gullydeckel laufen über, auch in der Region Fukushima. Der Taifun hat hier an Kraft verloren. Aus dem havarierten Atomkraftwerk wurden bisher keine weiteren Schäden gemeldet.
Mit der wechselvollen Geschichte von Deutschland und Polen beschäftigt sich eine neue Kunstausstellung in Berlin. Sie wurde heute von Bundespräsident Wulff und dem polnischen Präsidenten Komorowski eröffnet. Im Martin-Gropius-Bau sind bis Anfang Januar rund 800 Exponate zu sehen, von mittelalterlichen Gemälden bis hin zu moderner Kunst. Die Ausstellung entstand im Rahmen des Kulturprogramms der polnischen EU-Ratspräsidentschaft.
Die Schlacht um Tannenberg, ein Bild für die wechselhafte Geschichte zweier Nachbarn. Der Gründungsmythos Polens beruht auf der Niederlage des Deutschen Ordens. In der Mitte das Werk, das wohl so gut wie jeder in Polen kennt, das Schlachtenbild von Jan Matejko. Tür an Tür heißt die deutsch-polnische Ausstellung über 1000 Jahre gemeinsame Geschichte, eröffnet von Präsident Komorowski und Bundespräsident Wulff.
Man nimmt aus dieser Ausstellung mit, dass vielleicht das größte Geschenk der Geschichte ist, dass uns die Polen die Hand zur Versöhnung gereicht haben.
800 Exponate sind ausgestellt. Allen gemein ist, dass sie Geschichte und Kunst der Nachbarländer zusammenbringen oder auch Trennendes aufzeigen. Nikolaus Kopernikus wurde in der Geschichtsschreibung von Deutschland und Polen jeweils als Landsmann beansprucht. Ein Großteil der Ausstellung aber ist dem 20. Jahrhundert gewidmet. 2 Weltkriege und der Kalte Krieg, das prägt die Beziehungen. Die Ausstellung verdeckt nicht, was schmerzlich und schwierig in den Beziehungen zwischen Polen und Deutschland war. Doch sie setzt eine sehr gute Richtung für die Zukunft. Nach dem Gang durch die Ausstellung schaue ich mit noch größerem Optimismus auf die deutsch-polnischen Beziehungen. Noch ist Polen nicht verloren. Für diesen Titel hat sich Anselm Kiefer bei der polnischen Nationalhymne bedient. Eine Ausstellung mit großem politischem Gewicht, denn initiiert und zur Hälfte finanziert wurde die Schau von Polen anlässlich der ersten EU-Ratspräsidentschaft.
Der schwedische IKEA-Konzern wird erpresst. Das räumte das Unternehmen heute nach einer Anschlagsserie auf Möbelhäuser in Europa ein, darunter auch in Dresden. Die Drohungen seien nicht auf ein Land konzentriert, sondern richteten sich gegen IKEA generell. Die Möbelkette arbeite mit der Polizei zusammen. Auch seien die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Anschläge hat es auch in Belgien, Frankreich und den Niederlanden gegeben.
Mehrere hundert Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Medien haben sich am Abend im Hauptstadtstudio der ARD in Berlin getroffen. Auch Bundeskanzlerin Merkel und mehrere Minister kamen zum 8. Hauptstadttreff der ARD. Sie nutzten die Gelegenheit zum Meinungsaustausch ebenso wie zahlreiche Oppositionspolitiker und Moderatoren.
Deutschlands Zeitfahrer liegen auf der Erfolgsspur. Heute holte der 26-jährige Radprofi Toni Martin in Kopenhagen Gold. Er ist der 3. deutsche Weltmeister im Einzelzeitfahren nach Jan Ullrich und Bert Krapsch. Die Lottozahlen: 10, 24, 27, 31, 41, 46, Zusatzzahl 14. Superzahl 5, die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 8, 1, 4, 1, 5, 2. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 1, 5, 4, 7, 1, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 22. September.
Zwischen Tiefs über Nordeuropa und dem Hoch, das von den Azoren bis zum Kaspischen Meer reicht, breitet sich kühlere und wolkenreichere Luft aus dem Norden weiter Richtung Süddeutschland aus. In der Nacht ist es im Süden meist klar, stellenweise bildet sich Nebel. Die Wolken aus dem Norden ziehen Richtung Mitte, nur hier und da tröpfelt es. Am Tag mehr Wolken als Sonne, stellenweise regnet oder nieselt es. Hat sich der Nebel gelichtet, zeigt sich die Sonne südlich der Donau am längsten. Auch sonst lockert es zum Nachmittag immer mehr auf. Im Norden mäßiger bis frischer, an den Küsten starker Wind, sonst wettermäßig, im Süden schwach. Heute Nacht 14 Grad auf Sylt und 3 Grad im Allgäu. Am Tag 15 Grad an der Nordsee und 22 Grad im Breisgau. Am Freitag zunächst einige Wolkenfelder, dann insgesamt mehr Sonne als Wolken. Im Norden auch mal etwas Regen. Am Samstag erst Nebel, dann viel Sonnenschein, nur an den Küsten auch mal kompaktere Wolken. Ähnliches Wetter dann auch am Sonntag.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Papstbesuch in Zeiten der Krise. Fragen von Tom Buro an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, sowie Diagnose Alzheimer, der lange Weg in die Dämmerung.